Liebe Gemeinde, die Predigt, sie ist aus der Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Und ich habe die Predigt überschrieben, diesen Brief des Herrn Jesus Christus an die Gemeinde in Pergamon als kriegerischen Christusbrief. Ich lese die Verse 12 bis 17 und bitte euch, vor Gottes Wort aufzustehen. Dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an Bileams Lehre festhalten, der den Balak lehrt, der einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu bringen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tu Buße! Sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wer überwindet, dem werde ich vom verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein steht geschrieben ein neuer Name, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Amen. Bitte nehmt Platz. Liebe Gemeinde, das ist wieder so ein schwieriger Brief aus der Offenbarung. Und die Offenbarung ist an für sich schon schwierig. Und sie hat viele Symbole drin, auch vieles aus dem Alten Testament, fast zwei Drittel sind Zitate und Bilder aus dem Alten Testament. Und das ist hier auch so. Der Brief, den der Herr Jesus an seine Gemeinde schreibt, ist nicht einfach. Und ich werde deswegen wieder den ganzen Brief in 5 Punkte aufteilen und über die Situation und Absender und so weiter informieren. Pergamon. Es ist eine an für sich schöne Stadt und die Situation dieser Stadt war damals gut. Sie gehörte zum römischen Imperium in der heutigen Türkei, heute heißt sie Bergama, und sie war schlichtweg berühmt. Als der Herr Jesus Christus den Brief schrieb, thronten die Tempel und die Regierungsgebäude über dem Berg, über der Stadt. Und ihr seht auf dem Bild rechts noch die Maueranlagen von diesem dunklen Felsen, aus dem die Tempel und die Regierungsgebäude gemacht wurden. Auf diesen dunklen Felsen waren auch die Inschriften aus weißem Marmorstein eingraviert oder eingelegt, die das und das aussagten. Pergamus, so wurde es unter Rom genannt, besaß nach Alexandria in Ägypten die größte Bibliothek der Welt. Und sie hat ihren Namen sozusagen schriftlich verewigt. Denn als ihre Konkurrentin Alexandria das Papyrus nicht mehr lieferte, auf Papyrus wurde geschrieben. Papier hat den Namen vom Papyrus. Und als die nicht mehr lieferten, entwickelten die in Pergamon eine Technik, um auf Tierhäute zu schreiben, auf Pergament zu schreiben. Und noch heute sind wichtige Dokumente auf Pergament geschrieben. Also Pergamon ist durchaus eine berühmte Stadt mit sehr viel Einfluss da. Ja, der Paulus hat ja auch Pergament. Er schreibt an Timotheus im zweiten Brief, dass er ihm neben dem Mantel und den Sachen auch die Pergamente mitbringen soll. Pergamon war im ersten Jahrhundert, als dieser Brief geschrieben wurde, berühmt unter Rom, denn sie hatten den ersten Tempel, in dem der Kaiser, also die Kaiser ließen sich anbeten und die hatten den ersten Tempel, um eben den Kaiser anzubeten. In Kleinasien. Sie bekamen noch einen und sogar einen dritten. Sie waren die Ersten. Die Stadt war auch berühmt für ihr Asklepion. Ihr seht da auf dem Bild ein Wahrzeichen. Das Asklepion war ein Heilzentrum und war benannt nach Asklepios, einem Halbgott der Heilung. Und sein Wahrzeichen war die Aesculap-Natter. Und dafür war Pergamon auch berühmt, denn sie hatten Heilquellen und es sind viele Pilger dahin gewandelt und haben in Pergamon gebetet oder angebetet auf dem Burgfelsen oder da im Heilzentrum. Ich sage das alles, weil dieser Brief an für sich ziemlich schwer verständlich ist, wenn man die örtliche Situation nicht kennt. Denn der Herr Jesus Christus nimmt in diesem Brief auch Bezug auf diese örtliche Situation. Sowohl im Absender als auch in dem, was er schreibt. Ja, darum sage ich das. Und Rom verlangte zu der Zeit, dass der Kaiser auch angebetet wird, dass ihm geopfert wird und verlangte zum Zweiten auch, dass die Gottheiten sichtbar waren. Wenn jemand keine Gottheit vorweisen konnte, keine Säule oder kein Bild von einer Gottheit vorweisen konnte, konnte er sogar verfolgt werden, und zwar wegen Gottlosigkeit. Sie konnten ihren Gott nicht zeigen. Ja, die Christen hatten damit ein Problem. Also den Kaiser anbeten? Nein. Kyrios ist der Herr Jesus. Also der Herr ist der Herr Jesus. Ja, auch der Kaiser ist ein Herr, aber er ist kein Gott. Und was sie noch nicht hatten, waren die Tempel und die Statuen ihres Gottes. Das hatten sie mit den Juden gemein, aber die Juden hatten ihren Tempel in Jerusalem, denn zur Zeit des Briefes, da waren sie nicht mehr anerkannte Religion, denn ihr Tempel wurde zerstört. Sie hatten einen Aufstand gegen Rom gemacht. So, also die Christen hatten da schon auch Probleme. Und wenn der Herr Jesus das Schwert trägt, wie er im Absender sagt, ja, dann heißt das, er hat nicht das kurze Gladius getragen, steht hier ein anderer Name. Das kurze Gladius war das Schwert der römischen Legion, mit dem sie alles erobert hatten, was es zu erobern gab. Mit dem sie den Frieden hergestellt hat, stählerner Friede. Dieses Schwert, das hier genannt ist, ist ein langes Schwert, das die Ritter trugen oder die Herrscher. Es waren die Herrschaftsschwerter, die auch aussagten, wer der Herrscher ist. Also der Prokonsul, der Rom vertrat auf der Burg, der hatte sein langes Schwert. Aber hier sagt der Herr Jesus, er trägt dieses Schwert. Okay, das sah man nicht. denn die Christen wurden offensichtlich verfolgt. Und wo hat er jetzt verschwert für uns? Ja, das sah man nicht. Und er hat es trotzdem. Also sie wurden nicht immer verfolgt. Und wenn hier vom Thron des Satans geschrieben ist, dass er eben auch den Antipas umgebracht hat, als Satan, ja, da ist die antigöttliche Herrschaftsmacht gemeint. Und die trägt das Schwert. Aber der Herr Jesus sagt, auch wenn ihr verfolgt werdet, über euer Schicksal bestimme ich. Und ich bestimme gut über euer Schicksal. Das ist meine Aufgabe. Und ich habe alle Macht dazu. Auch wenn ihr jetzt verfolgt werdet zu der Zeit, wenn euch etwas Übles passiert, ich habe die Macht. Und ich sorge dafür, dass alles, was euch passiert, zum Wohl eurer Seele ist, euch zum Guten dient, so wie es der Apostel Paulus in Römer 8 geschrieben hat, so wie es der Heidelberger Katechismus auch besagt. Ja, die Christen damals beteten den Kaiser nicht an und es ist ihnen Verfolgung zum Teil widerfahren. Solche Regime, die kennen wir heute noch. Die islamischen Staaten drohen an für sich allen, die den Islam verlassen, Strafen an. Sie verfolgen sie. Jetzt etwas Kritisches. Man kann in der EU, und es wurde auch getan, man kann strafrechtlich verfolgt werden, wenn man Homosexualität als Sünde bezeichnet. So passiert bei einem spanischen Bischof und bei einem niederländischen Bischof. Gut, sie wurden wieder, also der Anklage wurde nicht stattgegeben. Ja, das ist ein Problem. Wer trägt das Schwert? Der Staat hat sein Schwert und er soll es nutzen für das Recht. Wenn er es aber nicht nutzt für das Recht, der Herr Jesus hat auch sein Schwert und er sorgt mit diesem Schwert, mit seiner Macht für die Seine. Heißt, Gemeinde in Pergamon, hier im Brief, Gemeinde in Rankweil, ich als erhabenes Haupt regiere euch als Glieder meines Leibes gut. Selbst wenn ich euch Leid zumute, muss es dem Wohl eurer Seelen dienen. Denn der Jesus hat schon in der Bergpredigt gesagt, glückselig seid ihr, wenn ihr wegen mir leiden müsst, denn euer Lohn wird groß sein. Matthäus 5, 11 und 12. Er hat die Macht. Er hat Himmel und Erde geschaffen und erhält die Seinen für ewig. Und wir kommen zum dritten Punkt, nämlich zum Lob und dem Problem. Der Jesus schreibt, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Also der Teufel ist grundsätzlich der Gott dieser Welt, der das Denken der Ungläubigen verblendet, damit ihnen das Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi nicht aufscheint. Das sagt uns 2. Korinther 4, 4. Also er ist der Gott dieser Welt und treibt die Welt an für sich nach seinen Prinzipien so vor sich her. Und der Teufel ist auch der Gemeinde Jesu Christi sehr nahe. Manchmal dringt er auch in die Gemeinde Jesu Christi ein. Und dann ist sie nicht mehr Jesu Christi Gemeinde. Das heißt, wenn die Menschen nicht mehr an ihn glauben, dann sind sie nicht mehr Kirche. Das hat er im vorigen Brief auch den Juden gesagt. Ihr seid eine Synagoge des Satans, denn ihr glaubt nicht an mich. Ja, der Teufel ist nicht weit von der Gemeinde Jesu entfernt. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er versucht, wen er zu verschlingen kann. Er versucht's. Er ist der Versucher. Aber keine Angst. Ich bin da. Und ich werde auch die Versuchung stoppen, damit ihr nicht erliegt. Und ich führe euch nicht in Versuchung, Vater unser. Das tut der andere. Ich rette euch aus der Versuchung. Und der Thron des Satans, wie gesagt, das ist hier das Regierungsgebäude, wie auch diese Götzentempel. Und Äskulap wurde auch göttlich verehrt. Man brachte ihm Opfer. Und er ist heute noch das Symbol der Medizin, jedenfalls seine Schlange. Die Christen gingen auch dorthin, um sich heilen zu lassen. Das Wasser war gut, heilsam. Sie huldigten aber dem Äskulap nicht, denn seine Schlange, die erinnerte sie an den Sündenfall, bei dem der Teufel in Gestalt der Schlange die Menschen zur Sünde verführt hat. Und der Apostel Johannes schreibt, wer Sünde tut, ist vom Teufel. Aber dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also sie gingen hin, um sich heilen zu lassen, zur Erholung. Aber die Opfer brachten sie nicht diesem Äskulap. Die Christen ehrten Christus, wollten nicht sündigen und schon gar nicht auch in den anderen falschen Kulten mitmachen. Ja, und da hat offensichtlich Antipas nicht mitgemacht, hat das auch bekannt und wurde deswegen getötet. Über ihn persönlich wissen wir gar nichts, nur das. Aber wir wissen aus der Kirchengeschichte auch das, dass im ersten Jahrhundert viele der Prediger den Märtyrertod gesucht haben, im Alter. Da wollten sie lieber sterben und bei Christus sein, denn das Leben hat ihnen nichts gebracht. Es ist bei Christus viel schöner, sagt auch der Apostel Paulus im Philipperbrief. Er hätte Lust abzuscheiden und zu gehen, aber die Arbeit bindet ihn noch hier. Also, grundsätzlich ist diese Gemeinde hervorragend und es ist ein großes Lob, das sie vom Herrn bekommen. Sie sind tatsächlich ein Vorbild für Christen, auch für heute. Und jetzt, wenn wir zu uns schwenken, dann also, Gott sei Dank erleben wir kaum Verfolgung, aber Satan lässt sich halt auch als, oder wird übersetzt als Widersacher, und Widerstand gibt es bei uns denn doch. Und sei es nur die eigene Bequemlichkeit, der Wohlstand und der Freizeitkult und Widerstand. Wir werden vielleicht als Fanatiker verleugnet. Oder als Dumme angesehen. Ja, das kann passieren. Auf unser eigenes Herz widersteht Gott oft und beruhigt sich dann halt, wie manche Hundebesitzer beruhigen. Der tut eh nichts. Und sie meinen Gott damit. Der tut eh nichts. Also der Herr Jesus, der lobt die, die ihm treu sind, auch wenn es herzlich schwer für sie fällt. Ich komme zum vierten Punkt, Krieg und Frieden. die Verse 14 bis 15. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre des Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Er hasst das. Also Biliam war grundsätzlich den Christen bekannt aus dem Buch 4. Mose. Und er war ein Wahrsager, der den König dazu überredete, seine Mädchen oder seine Tempelprostituierten Israel zu geben, damit die von Gott abwich. Biliam hatte das Wort Gottes, aber er wollte die Anerkennung vor den Menschen haben. Die Anerkennung von Menschen war ihm mehr wert als die Anerkennung Gottes. Und er wurde schlussendlich deswegen auch getötet. Von den Nikolaiten wissen wir auch wenig. Sie waren halt solche, die an den Götzendiensten teilnahmen. Mir nix, dir nix. Und sie sagten sich, ich glaube in meinem Herzen und bei diesen Götzendiensten, da sitzt bloß mein Körper drin, das hat nichts zu bedeuten. Nein, die sowas hasst, der Herr Jesus. Und die Christen in Pergamon, wie in anderen Städten auch, die waren in Handelsgilden und Handwerksgilden, die waren da drin, da mussten sie drin sein, um Handel zu treiben, um Geschäfte zu machen. Und bei denen waren eben diese Verträge, die wurden abgeschlossen in Götzentempeln und dann wurde darauf getrunken und gegessen und vielleicht auch gehurt. Das war so üblich. So haben sie die Verträge abgeschlossen. Und jetzt das war in all diesen Städten so üblich. In Ephesus taten die Christen das nicht und hatten deswegen finanziellen Misserfolg, eine Benachteiligung. Die Gemeinde in Pergamon hat aber solche geistliche und fleischliche Unzucht toleriert. Und dafür kann's Gott sie nicht loben. Das war damals so. Heute sind Geschäft und Freizeit viel weniger mit der Religion verbunden als damals. Also Verträge schreibt man nicht mehr in Kirchen und heiligen Orten. Und ja, feiern tut man vielleicht schon noch, aber Geschäft und Freizeit sind viel weniger mit der Religion verbunden. Aber wir werden auch heute vom Herrn zurechtgewiesen, wenn wir vor der Wahl stehen. Arbeit, Sport, Wandern, Schwimmen, Schlafen oder Gottesdienst. Da werden wir zurechtgewiesen. Der Herr mahnt, mein Gottesdienst ist die gute Wahl, wenn ihr schon die Wahl habt. Und haben wir uns verwählt, gibt der Herr die Möglichkeit, sodass wir nicht mit Gott im Krieg liegen, sondern im Frieden sind. Ich komme zum 5. Punkt, Heil und Frieden. Er sagt, tu Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich vom verborgenen Manna zu essen geben und einen weißen Stein geben, und auf dem weißen Stein steht geschrieben ein neuer Name, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Also tu Buße heißt wörtlich, ändere deinen Sinn, kehr um. Und wenn du es nicht tust, führe ich Krieg gegen sie, die daneben sind. die solche schlimmen Sachen machen. Und zwar Krieg gegen sie mit dem Schwert meines Mundes. Das ist nicht dasselbe Schwert wie zu Beginn, das Herrscherschwert. Hier ist es das Schwert des Mundes. Und wir kriegen dieses Schwert jeden Sonntag zu spüren. Das ist sein Wort. Die Gebote sind das Schwert. Gebote sind an für sich. Sie zeigen, wie wir sind. Zeigen, was Gott will. Zeigen, was der Herr Jesus getan hat für uns. Und was wir tun sollen. So. Das ist das Schwert. Und wer da daneben steht, ja, der muss umkehren. Wer die Gebote ignoriert, hat Gott gegen sich. Wer sie bewusst nicht tut, ist im Krieg mit Gott. Wer aber tut, was der Herr Gott sagt, der tut gut. Er ist sozusagen gutgläubig. Also gutgläubig ist bei uns ein negatives Wort, aber es ist durchaus gut. Guter Glaube bestätigt nämlich, er ist für meine Sünden ans Kreuz gegangen, wurde meinetwegen von Gott gerichtet und getötet, wurde auch meinetwegen auferweckt und zum Herrscher über Himmel und Erde und mich gemacht. Das ist guter Glaube. Und dieser gute Glaube und seine gute Herrschaft soll man in Pergamons Gemeinde finden und soll man auch bei uns finden. Und bei uns persönlich sehen. Wer nicht von seinen Sünden zu ihm umkehrt, ist im Krieg mit ihm und geht zum Teufel, dem er durch seine Sünden ja ehrt. Wenn Glaube nicht zum Glaubensgehorsam wird, ist Krieg, ist kein Seelenfrieden möglich. Und kein realer Friede mit Gott. Den, die ihren Sinn ändern, wird dir das verborgene Manna und einen weißen Stein mit neuem Namen geben. Ja, das klingt jetzt nicht so toll. Es ist wirklich kryptisch und ist auszulegen. Die Pergament-Christen wussten, was der Herr damit verspricht. Daneben, einmal der weiße Stein, der stand da oben bei ihren Götzentempeln und bei ihrem Regierungsgebäude. Aber sie wussten auch, dass Gott sein Volk, also das alte Israel, 40 Jahre lang mit Manna, dem Himmelsbrot, versorgt hat, durch die Wüste gebracht hat. Und das tat er so lange, bis sie ins gelobte Land kamen. Und das gelobte Land Israel war ein Abbild des verlorenen Paradieses, das nicht mehr ist. Und es sollte ein Abbild sein. Es war zwar kaum da und sie wussten das. Es ging durch Sünde verloren und sie haben auch ihren Tempel verloren und wurden aufgelöst. Also das Land Israel war nicht mehr paradiesisch. Und auch wenn es in Pergamon schön war, und es war wirklich sehr schön und paradiesisch, und wenn es auch bei uns sehr schön ist und noch paradiesischer als in Pergamon, das Paradies ist das nicht. Wir haben hier alles, Schönheit der Landschaft, Frieden, Wohlstand und so weiter. Aber es ist nicht das Paradies. Das Paradies, das Gott meint, hat in seiner Gemeinde an für sich Bodenkontakt gewonnen. Das ist das neue Paradies. Da, wo Gottes Ehre ist, da, wo seine Gebote gelten, da, wo umgesetzt wird, was er sagt. Und wo er umsetzt, was er zusagt. Da ist das Paradies. Ein Stück davon jedenfalls. Es wird immer noch geschmälert und, ja, soll ich sagen, schlecht gemacht durch Sünde. Das ist schon noch da. Aber es wird repariert und es wird aufgebaut. Wie? Das sagt uns an für sich der Apostel Petrus. Er sagt, und ich komme wieder zurück zum Stein. Er sagt, lasst euch aufbauen als lebendige Steine. 1. Petrus 2,5, zu einem heiligen Tempel. Und ja, damit sind wir wieder beim Stein. Und der mit der weiß eingravierte Stein, wo der Name draufsteht, den man noch nicht kennt, der noch nicht sichtbar ist, der erinnert natürlich ans Alte Testament. Da hat der alttestamentliche hohe Priester, der hatte 12 Halbedelsteine auf seinen Schultern. Eingraviert war jeder Stamm Israels. Und er trug sie einmal im Jahr am Yom Kippur ins Allerheiligste. Er trug sie vor Gott hin. Einmal im Jahr. Und das erinnert natürlich auch an das, was der Herr Jesus in Johannes 17 sagt, im hohepriesterlichen Gebet, dass er nämlich für die Seinen betet. Er betet nicht für die Welt. Er betet für die Seinen. Ja, das ist das, was die Christen in Pergamon wussten. Und der neue Name erinnerte sie an Jesaja 62,2. Da steht, die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen, alle Könige deine Herrlichkeit. Du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmt. Du wirst sein eine prachtvolle Krone in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Ja, der Stein ist noch nicht sichtbar. Der kommt erst, wenn das Paradies tatsächlich kommt, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wenn es dann wieder ist, wie es vor dem Sündenfall war. Kein Leid, kein Elend, kein Fressen und gefressen werden, keine Sünde. Keine Sünde. Alles gut. Jetzt ist der Name noch nicht bekannt. Der wird gegeben. Und die Seinen werden eben Steine sein an diesem Tempel, wie das Paradies auch anders im Bild genannt wird. Ich komme zum Schluss. Auf den ersten Blick verwirrt dieser Brief, dass er das imperiale Schwert benutzt. Sieht man jetzt noch nicht, das sagt uns auch Hebräer 2,8. Man sieht seine Macht nicht. Aber das zurechtweisende Schwert seines Mundes, das sieht man sehr wohl. Und man hört es. Wer hörende Ohren hat, sieht, dass der Herr nicht nur gestorben ist, sondern auch auferstanden ist und seine Macht zum Wohl unserer Seelen ausübt. Ohren, die nicht auf Durchzug schalten, wollen lieber im Krieg mit dem Teufel sein, als mit ihrem Herrn. Und Heil und Frieden sind jetzt der Gemeinde zugesprochen. Sie ist der Vorgarten des Paradieses, das vollkommen ist, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und es ist wie immer, wenn er etwas sagt, dann tut er das auch. Wenn er etwas verspricht, dann wird das auch so. Amen.